Schwestern im Herrn, das Evangelium von der Verklärung Jesu hören wir in jedem Kirchenjahr zweimal. Einmal am zweiten Fastensonntag und einmal am 6. August, der heute auf einen Sonntag fällt in diesem Jahr und deswegen auch den grünen Sonntag, den Sonntag im Jahreskreis eben verdrängt. Dieser Bericht des Evangeliums wird je nach dem Lesejahr immer vorgetragen nach dem Evangelisten, der in diesem betreffenden liturgischen Jahr eben gelesen wird. Und das ist in diesem liturgischen Jahr, in unserem Kirchenjahr, der heilige Evangelist Matthäus. Und so haben wir jetzt gerade die matthäische Fassung dieses Evangeliums gehört. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dieses Fest der Verklärung des Herrn hat vor allen Dingen und schon sehr früh in der Ostkirche eine ganz besondere und bedeutsame Rolle gespielt. Und im Westen ist es erst sehr viel später rezipiert worden. Für die Ostkirche ist dieser heutige Festtag, dieses Ereignis von erstrangiger Bedeutung. Und dazu müssen wir feststellen, rein formal steht dieses Evangelium in allen drei synoptischen Evangelien, also bei Matthäus, Markus und Lukas, nicht bei Johannes, der ja nicht zu den Synoptikern zählt, ungefähr in der Mitte ihres gesamten Evangeliums. Das heißt, formal hat der Bericht von der Verklärung des Herrn so etwas wie eine Scharnierbedeutung. Das heißt, hier wendet sich etwas. Und das, was sich jetzt wendet mit der Verklärung des Herrn, ist, dass es mit diesem Ereignis nun direkt auf das Kreuz zugeht. Inhaltlich ist der Bericht bei den drei Synoptikern immer an die Stelle gesetzt, nachdem Jesus zum ersten Mal, insgesamt sind es dreimal, sein Leiden und sein Sterben ankündigt. Der Menschensohn wird von den Menschen verworfen werden. Er wird verurteilt werden. Er wird gegeißelt werden, mit Dorn gekrönt werden. Er wird gekreuzigt werden, er wird am Kreuz sterben. Aber am dritten Tage wird er auferstehen. Das ist ja ungefähr der Wortlaut der Leidensankündigungen des Herrn. Und wir wissen ja, dass die Apostel erschrocken waren, als sie das hörten. Petrus sagt, das darf nie passieren, Herr. Weg mit dir, Petrus. Weg mit dir, Satan. Denn du denkst, was die Menschen denken, und du denkst und willst nicht, was Gott denkt und was der Wille Gottes ist. Mit dieser Leidensankündigung durch den Herrn waren zunächst einmal jedenfalls bei den Aposteln ihre Vorstellungen von der Messianität des Herrn, von dem Herrschertum des Herrn in dieser Welt und von ihrem Glanz und Gloria, von ihrer eigenen Herrlichkeit, von ihrer eigenen Bedeutung. Diese Hoffnungen waren einfach hin zerstört. Ganz einfach deswegen, weil sie ja ihr Leben auf das Engste mit dem Schicksal des Lebens Jesu verbunden hatten. Was soll denn aus ihnen noch werden, wenn ihr Herr und Meister von der Welt verworfen wird und wenn er am Ende stirbt? Dass der Herr hinzufügt, am dritten Tage wird er auferstehen, das haben sie gewissermaßen außen vor gelassen, weil sie mit diesem Satz mit dieser Bemerkung überhaupt nichts anfangen konnten. Und sie dachten darüber nach, was soll denn das bedeuten, von den Toten auferstehen? Und jetzt gewissermaßen setzt das heutige Festtagsevangelium ein. Aber diesen Hintergrund, den muss man dann auch haben, wie ich ihn eben mal kurz anzureißen versucht habe. Jesus nimmt die drei Apostel Petrus, Jakobus und Johannes sozusagen, den inneren Kreis des Zwölferkreises, könnte beinahe sein, den apostolischen Rat, den nimmt er nicht nur hier, sondern auch, wenn es um die Tochter, Auferweckung der Tochter des Jairus geht, wenn es auf den Gang auf den Ölberg Gethsemane, da nimmt er ja auch dann diese drei Apostel dann mit. Und er geht mit ihnen auf diesen Berg, auf den Berg Tabor. Und jetzt verklärt sich das Aussehen des Herrn. Es wird uns berichtet, dass sein Gesicht strahlte wie die Sonne und seine Kleider weiß wurden wie der Schnee, so weiß, wie es in einem anderen Parallelbericht heißt, wie es ein Bleicher gar nicht machen konnte. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was bedeutet diese Metamorphose, diese Verwandlung des Herrn oder wie wir es auch bezeichnen, diese Verklärung des Herrn? Es bedeutet zuallererst einmal, dass sich der Herr als jemand offenbart und von einer Seite her offenbart, die offenbar gerade auch seine Apostel bisher überhaupt nicht für möglich gehalten haben. Sie haben ihn eben auch nur für einen irdischen Menschen aus Fleisch und Blut gehalten und dass er der Sohn Gottes ist. Was soll das bedeuten? Dass er auferstehen wird? Ja, was soll das bedeuten? Also, das war nichts, was greifbar ist. Und jetzt wird genau diese andere Dimension, die wahre Gottheit des Herrn, die unter seiner wahren menschlichen Natur immer schon verborgen ist. Der Herr ist immer schon der Herrliche, auch im Stall von Bethlehem, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Er ist als wahrer Gott und wahrer Mensch schon im Schoß der Jungfrau Maria empfangen, wird als solcher geboren, hat als solcher gelebt und wird als solcher leben in alle Ewigkeit. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Aber in diesem irdischen Leben, erst recht doch auch hier am Kreuz, ist die Herrlichkeit, die ihm von Natur, von seinem göttlichen Wesen her zukommt, für die Welt unsichtbar, aber ganz und gar wirklich und wahr. Sie sehen jetzt diese Apostel, bekommen einen Eindruck von der Herrlichkeit des Herrn, aber nur so für einen Moment und hinein tritt in dieses Licht dann auch der Vertreter des alttestamentlichen Gesetzes, nämlich Mose, und der Vertreter des alttestamentlichen Prophetentums, Elia. Gesetz und Propheten, das sind sozusagen die beiden Standbeine des alten Bundes. Und deren Vertreter sind Mose und Elia, auch wenn Elia kein Schriftprophet ist. Das heißt, das gesamte Alte Testament, das gesamte Schrifttum des Alten Testamentes ist präsent in diesen beiden Repräsentanten Mose und Elia. Und diese treten in dieses Licht in dieses göttliche Licht des Herrn. Und das bedeutet, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, schon für uns die Heilige Schrift, gerade auch des Alten Testamentes, lässt sich nur verstehen im Lichte des Herrn selbst, im Lichte seines Heiligen Geistes. Wer die Heilige Schrift verstehen will, muss in dieses Licht gewissermaßen eintreten, muss sich in diesen Kegel, Lichtkegel hineinbegeben, der von Jesus Christus ausgeht. Und das heißt dann, sie sprachen auch über Jesus in einer anderen Überlieferung, bei einem anderen Apostel heißt es dann, sie sprachen über seinen Tod. Das heißt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das gesamte Alte Testament spricht, wenn auch unausdrücklich und nicht namentlich, von ihm, diesem Herrn, diesem ewigen Wort Gottes, das Mensch geworden ist und erfüllt sich in ihm. Das ist ja auch der Grund dafür, dass der alte Bund erledigt ist. In diesem Herrn erfüllt sich die Verheißung Gottes an die Patriarchen und erfüllen sich die Weissagungen der Propheten, erfüllt sich das Gesetz. Das wird noch einmal deutlich, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, durch den Herrn selbst in der Bergpredigt. Wenn der Herr sagt, jetzt einmal auf das Gesetz und auf Mose hingesprochen sagt, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Nein, ich bin nicht gekommen, um aufzuheben. Ich bin gekommen, um zu erfüllen. Und jeder, der da auch nur rumfummelt an den Texten, wer da meint, er könnte einen Jota auch nur verändern, wer da meint, das muss irgendwie, jetzt sage ich es mal auf unsere Zeit, ein bisschen modern aufgepeppt werden, damit die Leute vielleicht dann lieber schlucken und es nicht ablehnen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nein, nein, nein. Dass die Gültigkeit dieser Schriften des Alten Testamentes werden in Christus erfüllt und werden sozusagen damit auch in ihrer Wahrheit und Richtigkeit unterstrichen für alle Ewigkeit. Christus ist derjenige, auf den die gesamte Heilsgeschichte bisher zuläuft, aufgipfelt und sich in ihm und nur in ihm, man kann es gar nicht deutlich sagen, und in keinem anderen erfüllt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Verklärung des Herrn auf Tabor hat ja schon ein Vorausbild, nämlich welches? Wir haben es erst vor einiger Zeit in der Bahnlesung gehört, im Buch Exodus, in dem brennenden Dornbusch. Im brennenden Dornbusch. So wie dieser Dornbusch brennt und doch nicht verbrennt, indem sich dann Gott offenbart gegenüber dem Mose, so offenbart sich die wahre göttliche Natur bei der Verklärung auf Tabor durch seine menschliche Natur. Das heißt, die menschliche Natur wird praktisch transparent für die im Übrigen noch verborgene Herrlichkeit des Herrn. Und da ist noch einmal eine Parallele. Was sagt Gott aus dem brennenden Dornbusch zu Mose? Er sagt, ich sah die Not und das Elend der Israeliten in Ägypten angesehen. Und dich, Mose, schicke ich jetzt dahin zum Pharao und du sollst mein Volk herausführen aus dieser Knechtschaft in die Freiheit. Und was wird in den Leidensankündigungen gesagt? Das Leiden ist doch der Befreiungsdienst des Menschen schlechthin. Er ist der neue Mose, der sich heute als solcher, wie Gott im Dornbusch offenbart, als solcher. Nur in Parenthese, liebe Brüder und Schwestern, im brennenden Dornbusch, Verklärung des Herrn, die Materie, das Angreifbare, Sichtbare, Sinnfällige, das ist sozusagen das Vehikel, das Medium, in dem sich Gott uns offenbart und sich uns Menschen mitteilt. Das reine, ungeschaffene Geistwesen Gott teilt sich uns durch die sinnfällige Materie mit und offenbart sich uns durch die Materie. Wo haben wir das erst recht? Allerheiligsten Sakrament. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir empfangen in der heiligen Eucharistie nicht einfach nur, ja, das ist der Leib des Herrn, freilich ist das richtig, ich möchte da auch nicht falsch verstanden werden, aber wem ist da eigentlich schon präsent, dass sie auch seine göttliche Natur empfangen? Dass Gott sich in der heiligen Eucharistie sogar mitteilt. Denn mit Fleisch und Blut konnotieren wir ja nicht unbedingt Göttlichkeit, wahrscheinlich überhaupt nicht. Darum geht es aber. Mit Fleisch und Blut konnotieren wir auch in der Regel nicht die Lebendigkeit. Wir empfangen den lebendigen, menschgewordenen Sohn mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele, mit wahrer Gottheit, wahrer Menschheit. Hier an der Kommunion, danke. Lebendig, sage ich noch einmal, nicht ein totes, wertloses Stück Brot. Pah, das ist ja ungeheuer, das ist ja gewaltig, so etwas. Das passt natürlich dann. Handkommunion passt da überhaupt nicht mehr, ne? Zu einer solchen Wirklichkeit und Wahrheit, liebe Brüder und Schwestern. Ja. Und während jetzt noch die beiden Vertreter des Alten Testamentes, Mose und Elia, in dem Lichtkegel des verklärten Herrn befinden, da möchte Petrus diese Situation sozusagen verewigen. Der ist so fasziniert, das muss ewig so bleiben. Soll ich nicht drei Hütten bauen? Eine für dich, Jesus, und eine für Mose und eine für Elia. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nein. In dieser Welt ist noch nichts mit Herrlichkeit. Da ist Kreuzweg angesagt. Das kann man nicht konservieren, diesen Augenblick. Und jetzt, fast hätte ich gesagt, grätscht auch der Vater aus dem Himmel in diese Situation hinein, indem er seine Stimme erschallen lässt. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen gefunden habe. Das ist genau dasselbe Wort wie bei der Taufe Jesu am Jordan, Sie erinnern sich, aber mit dem Zusatz, den er bei der Taufe nicht gebraucht. Ihn sollt ihr hören. Das heißt, der Vater bestätigt hier in aller Öffentlichkeit, dass es nur einen gibt und nur ein Wort, das sein Mensch gewordenes Wort ist, das seine eigene Selbstaussage ist, die Selbstaussage des himmlischen, göttlichen, ewigen Vaters. Und das ist der verklärte Jesus Christus. Ihn sollt ihr hören. Das heißt, Jesus Christus und sein Wort werden vom Vater in diesem Moment sozusagen absolut gesetzt. Es gibt nur ihn, der für euch, für die Welt, für die Menschen maßgeblich ist. Einzig und allein und sonst niemand. Es gibt dazu keine Alternative. Man kann das gar nicht deutlich genug sagen, gerade auch in unserer heutigen Zeit. Ihn sollt ihr hören. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir werden heute überflutet von allen möglichen Meinungen und Aussagen und Nachrichten und was weiß, Beurteilungen und Kommentaren und so weiter. Und die Leute fragen sich, hab das ja auch schon erlebt, was soll man denn überhaupt noch glauben? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es wird uns heute die Antwort gegeben, was wir glauben sollen. Auf ihn sollt ihr hören. Er ist in Person das göttliche Wort. Was kann da noch dichter sein? Was kann noch verbindlicher sein? Was kann noch wahrer sein als das? Es ist schon merkwürdig, dass die Leute einen Großteil ihres Tages vor dem Fernseher oder vor den Medien verbringen, aber das Wort, auf das es wirklich ankommt, das bleibt völlig unbeachtet. Wer kennt schon die Heilige Schrift? Wer kennt schon das Wort Gottes? Aber das ist doch wichtig, um mich daran auch zu daran orientieren zu können und mein Leben gestalten. Wir gestalten ja gerne, ne? Ja, gestalten Sie Ihr Leben, aber nur nach dem Maßstab dieses Wortes. Er allein ist der absolute Maßstab, auch 2023 und auch 3023 wird er der absolute Maßstab noch sein. Er wird es sein bis in alle Ewigkeit. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Vater bezeugt heute vor diesen fünf Leuten seinen Sohn als die Wahrheit schlechthin, auf die es einzig und allein für jeden Menschen ankommt. Der Vater ist sehr intolerant. Ne? Hätte er nicht die ein paar anderen da auch ein bisschen, dürfen die nicht auch ein bisschen was sagen, dürfen die nicht auch ein bisschen was meinen? Und da sagen wir dann, ach ja, schön, ach gut, ja, ach, wir, das ist ein guter Beitrag, finde ich eigentlich. Dumme Geschwätz dann. Ne? Aber das ist gang und gäbe, dass einer sich dem anderen da die Honneurs macht. Auch wenn der noch so ein dummes Zeug dann daher schwätzte. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, man kann das nicht deutlich sagen in einer Zeit, in der ja auch die Zeichen der Kirche auch gerade in Rom auf Einheitsreligion sozusagen getrimmt ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es gibt keine Einheitsreligion. Wie soll man sich denn das vorstellen? Dass jeder dann sozusagen, was er auch immer glaubt, dann in diesen großen Pott dann reinschmeißt und dann wird das ein bisschen rumgerührt und dann wird dieser Brei dann als Einheitsreligion angeboten. Auf sein Wort sollt ihr hören. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es gibt nur eine wahre, wirkliche Einheit. Alles andere ist sie selbst und den anderen was vorgemacht. Das ist die Wahrheit, dass die der Herr selbst in Person ist und die er verkündet. Das ist sein Wort, auf das wir hören sollen, wozu uns der Vater heute anweist. Das klingt alles so schön. Einheitsreligion. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich muss Sie da auf eine Gefahr aufmerksam machen. Ganz einfach deswegen, weil heute ja immer süßes Gift da ausgelegt wird und auch die Katholiken nach meiner Überzeugung viel zu wenig gegen das alles immunisiert sind, obwohl das überlebenswichtig sein wird. Wie wird heute operiert? Auch gerade in der Kirche. Es wird in der Weise operiert, dass man in der Weise alles gleich zu machen versucht, auch die unvergleichbare, konkurrenzlose katholische Wahrheit einzuebnen versucht, indem man ganz einfach alles verkürzt auf Allgemeinbegriffe. Wir haben alle den gleichen Gott. Oder Ehe, das Sakrament, das heilige Sakrament wird nur noch auf was verkürzt, auch im Binnenraum der Kirche? Bloße Partnerschaft. Es ist nur noch Partnerschaft. Unter Partnerschaft können Sie viele, viele Beziehungen, wie das heute auch, das heißt, gehört ja auch zu den schönen Beziehungen, können Sie die ohne weiteres darunter subsumieren. Aber nicht mehr unter dem katholischen Sakrament der Ehe. Das ist unvergleichlich. Und indem ich das alles beiseite lasse, indem ich das verleugne, indem ich das erst gar nicht mehr ausspreche und nur noch von Partnerschaft rede, stelle ich sozusagen die heilige Ehe auf das Sakrament einer Feld-, Wald- und Wiesenpartnerschaft. Das ist schon gewaltig, das ist schon ein Sakrileg, sowas, aber den wenigsten fällt das auf, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Da müssen wir doch auf der Hut sein. Oder mit Toleranz, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Wahrheit und der Herr sind nicht tolerant. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben und sonst niemand. Ich bin die Tür in den Schafstall und sonst niemand. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer mich isst, wird durch mich leben und sonst niemand. Dazu müssen wir doch stehen. Intoleranz kann für uns Katholiken niemals heißen, jemanden zum Feind zu haben. Von uns aus jedenfalls nicht. Lieben müssen wir jeden. Aber Liebe und insbesondere Nächstenliebe heißt niemals und darf es niemals heißen, das Falsche und die Unwahrheit, um nicht zu sagen die Lüge, sozusagen anzuerkennen. Nein. Ich muss unterscheiden, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, zwischen dem Menschen, den ich lieben muss, jeden, weil er Abbild Gottes ist, und dem, was der von sich gibt. Da muss ich schon einmal fragen, ist das die Wahrheit? Stimmt das mit seinem Wort überein oder nicht? Von uns hat niemand etwas Böses zu befürchten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auch wenn wir intolerant sein müssen. Was Christus und die Wahrheit und den Glauben betrifft, hat niemand was Böses zu befürchten. Im Gegenteil, eigentlich nur Gutes, ne, wenn authentisches Christentum gelebt wird. Aber das kann niemals bedeuten, was du sagst, ist richtig. Wenn du das Gegenteil sagst, hast du auch recht. Und wenn du nochmal was anderes sagst, hast du auch recht. Aus lauter Liebe. Nein. Nein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da müssen wir aufpassen, dass die spezifische Differenz, das spezifisch Katholische, absolut gewahrt bleibt und nicht eingeebnet wird in Kategorien, die die Welt uns sozusagen aufschwätzen oder aufdrängen oder auf sonst irgendwas will. Und diese Gefahr ist heute groß. Deswegen müssen wir da aufpassen. Wir liebäugeln ja heute auch in der katholischen Kirche sehr mit dem Islam, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ne? Und wie geschieht das? Wie geschieht das? Von Rom her sogar. Dass jetzt am Christentum, Judentum und Islam, das sind abrahamitische Religionen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ja, so heißt das in diesem Dokument. Auf diese Weise will man sozusagen eine Verbrüderung oder eine Vereinigung eben probieren. Das ist schlimm. Das ist ganz schlimm. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, aber was ist die Methode? Die Basis ist Abraham und wer nicht mehr? Wer nicht mehr? Ist abgemeldet. Abraham hatte übrigens zwei Söhne, ne? Den einen von der Freien, nämlich Sarah, und den anderen von der Magd Hagar. Paulus spricht sehr deutlich im Galaterbrief von dieser Bedeutung, die sehr wesentlich ist. Dieser Jesus Christus, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, stammt dem Fleische nach von der Freien, der Sarah, ab und nicht von der Sklavin Hagar. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Islam weiß sehr wohl, wofür er steht. Und er ist den Juden wie den Christen gleichermaßen feindlich. Da ist keine Vermittlung möglich. Aber wissen wir denn, wo wir stehen? Ihn sollt ihr hören. Einheit gibt es nur auf der Basis der Offenbarungswahrheit durch Christus. Dieser Christus ist nicht irgendein Prophet des lieben Gottes, sondern er ist das wesensgleiche Wort des Vaters, die Selbstaussage des Vaters, die absolute, totale Repräsentation des Vaters. Im Islam haben wir es weitgehend, und das ist dann auch eine Gefahr, mit Imitation zu tun. Liebe Brüder und Schwestern, da gilt es immer sehr genau hinzugucken. Ne? Liebäugeln wir nie mit einer falsch verstandenen Toleranz, liebe Brüder und Schwestern. Wir müssen für ihn einstehen. Er ist für uns maßgeblich. Auf ihn sollt ihr hören. Und nicht auf irgendwelche menschlichen Interpreten, die vielleicht gerade auch in der Kirche Kirchenpolitik betreiben wollen, aber nicht den Glauben authentisch verkünden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Verklärung, was bedeutet das dann eben auch für die Apostel? Es bedeutet für sie, dass es eben bei dem Herrn nicht nur um seine Verwerfung geht. Dass seine Messianität zwar zunächst einmal eine Messianität der Hingabe ist, ein Messias, eine Messianität des Verworfenen, von der Welt verworfenen Messias ist, aber dass dieser Messias nicht in der Verwerfung und nicht im Kreuz und im Tod stecken bleibt sozusagen und das dann das Ende ist und auch das Ende der Hoffnung für die ganze Welt und nicht nur für die Apostel, sondern dass es nur durch diesen leidenden Messias ist, das Leiden in die Herrlichkeit, in die wirkliche Herrlichkeit, in die Offenbarung der Herrlichkeit, die wir jetzt gesehen haben auf Tabor, aber die ja dann überhaupt nur noch offenbar wird in der Auferstehung und in der Herrlichkeit. Insofern gibt dieses Ereignis der Verklärung den Aposteln, die also ziemlich niedergeschlagen, deprimiert sind, eine neue Perspektive. Aber es muss ihnen auch klar sein, das muss uns auch klar sein, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Welt ist nicht eine Welt des Ruhmes und der Herrlichkeit für die Christen, sondern es ist eine Wüste, in der wir uns als Christen zu bewähren haben, wo wir täglich unser Kreuz tragen müssen. Das ist Christentum in dieser Welt, authentisches Christentum. Die Herrlichkeit, die kommt dann erst hinterher in der Ewigkeit, wenn wir uns bewährt haben. Es gibt ja viele Leute, die erwarten hier auf der Welt alles schon die Erfüllung ihres Lebens und die Vollendung. Nein, das kann nur bitter enttäuscht werden. Hier ist Kreuz, wie ich angesagt, und Bewährung. In die Herrlichkeit wird der Herr nicht gelangen an Golgotha vorbei, wie es der Petrus will, sondern nur durch Golgotha und durch das Kreuz hindurch. Und das gilt dann auch für die Apostel. Mehr noch, liebe Brüder und Schwestern, auch für uns. Auch für uns. In der Verklärung des Herrn wird uns allen vor Augen geführt, was unsere Vollendung in Christus einmal sein wird. Wie wir uns die, wenn das so möglich ist, sie uns vorstellen können. Diese Verklärung, diese Verherrlichung als Vollendung unseres Menschseins und die Vollendung der Gottähnlichkeit, mit der wir oder der Mensch ursprünglich ja sogar geschafft ist von Gott, als er als Abbild Gottes schuf er ihn ihm ähnlich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, hier ist die Zeit der Bewährung, aber was gilt denn für uns jetzt schon hier in dieser Welt, für uns Getaufte? Für uns Getaufte gilt, dass wir in verborgener Weise, ohne dass man es uns ansehen könnte von außen, schon Teilhaber sind an dieser Herrlichkeit des verklärten Herrn. Wir sind in der Taufe doch Gefäße des Heiligen Geistes geworden. Wisst ihr nicht, fragt Paulus, dass eure Leiber Tempel des Heiligen Geistes sind? Das heißt, wir haben Anteil schon an dieser Herrlichkeit. Das sollten wir uns bewusst machen. Die Wirklichkeit besteht nicht nur in dem, was wir sehen und hören und angreifen können, sondern die Wirklichkeit besteht vor allen Dingen in dem, was wir nicht sehen können und nicht, weil es Ewigkeitscharakter hat und nicht nur auf diese Welt beschränkt ist. Das ist doch gewaltig. Und im Kolosserbrief heißt es dann, dass er, wenn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit dann offenbar wird, das heißt für immer, wie es jetzt hier auf Tabor gewissermaßen als Blitzlicht geworden ist, dann werden auch wir mit ihm in dieser Herrlichkeit offenbar werden. Christentum, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist so spezifisch, ist so über alles andere erhaben, auch über die anderen Religionen, dass da ein riesengroßer Abstand und Unterschied, und zwar Wesensunterschied, besteht. Wer könnte denn behaupten, dass Gott Mensch geworden ist? Wer könnte denn behaupten, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind? Wer könnte denn behaupten, dass wir Anteil an der göttlichen Natur haben? Und es behauptet auch keine andere Religion, liebe Brüder und Schwestern, auch keine Weltreligion, mit der wir ja auch alles plan machen. Ne? Wir sagen, nein, es gibt Weltreligion, da wird das Christentum, kommt dann irgendwo dann auch noch als Weltreligion vor. Nein, nein, nein. Wir sind mit keiner anderen Religion vergleichbar. Ich muss dieses Selbstbewusstsein ganz einfach stützen. Das hat nichts zu tun mit Diskriminierung, sondern es hat schlicht einfach nur zu tun mit einer Wahrheit, die wir uns ja nicht selbst verdanken, die wir nicht selbst verdient haben, sondern die uns von Christus geschenkt ist, als Christen. Wir haben enorm viel zu hüten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Aber wir können es nur dann hüten und bewahren, wenn wir auf ihn, das lebendige, sich selbst aussagende Wort Gottes, hören und nur auf ihn hören.